Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Los geht's mit einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich freue mich und schön, dass ihr da seid. Ich wollte heute mal so eine Art Kinderwunsch Q&A machen, das habe ich ja schon mal gemacht, aber diesmal ist es tatsächlich von einem Vortrag, Interview, Fragerunde, so würde ich das nennen. Ich habe zusammen mit Dr. Med Sören von Otte einen Vortrag gehalten, so nenne ich das jetzt einfach mal, auf einer Tagung von einer Pharmafirma. Und Dr. von Otte ist der Chef der Kinderwunschklinik am UKSH in Kiel, also am Uniklinikum. Der hat schon unglaublich viel gesehen. Der war schon in unterschiedlichsten Kliniken. Der hat ein Wahnsinnswissen. Und wir haben auch früher schon zusammengearbeitet. Und deswegen fand ich das ganz, ganz schön, dass wir das zusammen gemacht haben. Und er hat mir letztlich dann da auf der Bühne auch Fragen gestellt. Und ich fand die Fragen so, so toll. Das hat so einen unglaublichen Spaß gemacht. Das war einfach eine richtig schöne Veranstaltung. Und auch im Publikum haben die Menschen so tolle Fragen gestellt, dass ich dachte, boah, ich glaube, das wäre eigentlich für alle irgendwie total schön, das zu hören. Und ich kann es natürlich nicht exakt nochmal so machen, wie es da war. Aber ich habe gedacht, ein paar Fragen, also Dr. von Otte ist so nett gewesen, mir seine Fragen auch zuzuschicken. Und aus der Erinnerung habe ich jetzt noch ein paar Fragen dann aus dem Publikum mit dazu gepackt. Und die will ich dann jetzt einfach hier nochmal beantworten. Wie gesagt, das wird sicherlich ein bisschen anders sein als in dem Moment, weil ihr wisst ja, ich skripte ja nichts, sondern labe einfach so drauf los. Deswegen wird das wahrscheinlich ein kleines bisschen anders. Aber zumindest die Fragen sind dann eben sehr ähnlich und sehr gleich. Und meine Antworten werden natürlich nicht komplett andere sein, das ist klar, ne? Und also das war wirklich so toll mit dem Vortrag. Also falls da jemand jetzt gerade zuhört und denkt, ach, wir möchten auch mal, dass die Lena da ihr irgendwie so einen Vortrag hält oder mal so Frage-Antwort steht, kann man mich gerne buchen. Das hat mir wirklich so einen Spaß gemacht, mal wieder ein Mikro in der Hand zu halten und so. Das war schön. Ich habe auch festgestellt, ich wusste nicht, ob ich vielleicht aufgeregt sein werde vorher oder so, aber ich war gar nicht aufgeregt, sondern ich habe mich einfach nur total gefreut. Da merkt man, glaube ich, auch einfach, dass es mir so ein Herzensthema ist, ne? Ja, das war echt schön. Also, ich hangel mich einfach mal so durch die Fragen durch. Und da war zum Beispiel eine Frage, ob ich mich an den Moment erinnern kann, in dem ich gemerkt habe, das klappt hier nicht so mit dem Schwangerwerden, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und man stellt es sich ja dann eben doch häufig ein bisschen leichter und fluffiger und schöner und romantischer vor. Und ich weiß gar nicht, vielleicht habt ihr richtig so einen Moment, an den ihr euch erinnern könnt, wo euch das so schlagartig klar geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir so ein Moment war. Ich würde aus unserer Sicht erzählen, dass das eher was Schleichendes war. Ein schleichender Prozess. Es hat ja 1,5 Jahre gedauert, bis ich zum ersten Mal schwanger geworden bin. Und da habe ich aber noch nicht gedacht, boah, das dauert hier aber lange. Irgendwie habe ich das komischerweise nicht, also klar, habe ich ja gemerkt, dass um mich herum alle anderen oder die meisten schneller schwanger geworden sind, aber irgendwie war das für mich da noch nicht so schlimm. Ich glaube, es war dann vor allem so nach der dritten Fehlgeburt. Oder nach der zweiten oder dritten, ich weiß es schon gar nicht mehr, als eine Frauenärztin damals zu mir sagte, ja, ich wüsste auch jetzt nicht, warum sie in die Kinderwunschklinik gehen sollen, weil da können die ja auch nur schwanger machen und nicht dafür sorgen, dass sie schwanger bleiben. Und da dachte ich, ja stimmt, hat sie recht. Und das ist aber, glaube ich, wirklich überhaupt nicht so, kann man einfach mal sagen, weil Kinderwunschkliniken können einem ja sehr wohl auch dabei helfen und dabei unterstützen, schwanger zu bleiben. So irgendwie hat mich das damals gefreut zu hören, na, sie werden ja schwanger. Und ich glaube, für mein Alter, in Anführungsstrichen, war das auch zeitlich immer alles im Rahmen, wie häufig ich schwanger geworden bin. Aber ja, und da, genau. Und das war, glaube ich, eher so ein Moment dann irgendwie. Ich glaube, es war wirklich nach der dritten Fehlgeburt, weil ich damals ja auch immer noch gehört habe von medizinischer und ärztlicher Seite, 3 sind normal. So, ich habe natürlich auch im Krankenhaus als ich dann zur Ausschabung bin, habe ich natürlich auch anderes gehört, ne, und viel Mitgefühl erfahren. Und gleichzeitig wurde aber eben nichts untersucht. So. Ja, und ich glaube, das war dann, weil dann nämlich irgendwann auch die Frage war, ja, und dann kam der Gang in die Kinderwunschklinik, ob da ganz viel Hoffnung dabei war oder auch Angst. Ich glaube tatsächlich, da war beides. Also einmal Angst, kommt da jetzt was Doofes raus? Oder auch mein Mann wollte ja zu dem Zeitpunkt auch auf gar keinen Fall eine künstliche Befruchtung. Und ich war auch noch, habe mich damit auch noch sehr schwer getan mit dem Gedanken. Aber da war eben auch ganz viel Hoffnung, ne? Dass die jetzt irgendwie uns unterstützen können oder noch Ideen haben, was man machen könnte, auch diagnostisch so. Und ja, das war dann ja letztlich auch so, ne? Dass dann eben die Idee war, überhaupt erstmal eine Gebärmutterspiegelung zu machen. Also ein Spermiogramm hatte mein Mann, glaube ich, vorher schon mal selbstständig so gemacht beim Urologen. Aber das haben wir dann natürlich in der Kinderwunschklinik auch nochmal gemacht. Und ja, vor allem das mit der Gebärmutterspiegelung, da habe ich einfach sehr viel Hoffnung reingelegt. Ja. Ach, und eine Frage, da sind wir dann gar nicht mehr zu gekommen, fällt mir gerade auf beim Vortrag, aber die finde ich so wichtig. Also falls das jetzt hier zum Beispiel auch jemand hört, der in der Kinderwunschklinik arbeitet, was mir helfen würde oder was mir geholfen hätte, ist natürlich individuell, aber für mich wäre das total hilfreich gewesen, alle Karten auf den Tisch zu legen. Also so mal, dass mir mal von ärztlicher Seite gesagt wird, und das kam dann ein Glück auch eben irgendwann, aber dass das relativ, also es kam ja dann eben erst nach Jahren, klar, auch weil wir erst nach Jahren in die Kinderwunschklinik gegangen sind, aber das wäre so hilfreich gewesen, mal zu sagen, okay, wir können das machen, das machen, das machen, das machen und das machen. Und jetzt gucken wir mal, was sagt Ihr Bauchgefühl, was wollen Sie gerne machen, was wollen Sie gerne als erstes machen, weil ich das super hilfreich gefunden hätte und auch gefunden habe, zu wissen, okay, wir können noch das und das machen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Diagnose mache oder diese Untersuchung oder diesen Versuch mit dem und dem Medikament, wenn ich das gemacht habe, bin ich nicht am Ende, sondern dann gibt es da noch Optionen. Es gibt noch Möglichkeiten, es gibt noch Wege. Ich kann mich dann weiterhangeln an einer nächsten Diagnose entlang. Ich kann dann das abklären lassen, das abchecken lassen oder ich kann noch das und das ausprobieren. Dass ich so ein bisschen mehr als Patientin auch den Überblick habe über die Dinge, die ich machen kann. Und ich glaube, die Mädels, die jetzt gerade im Kinderwunsch sind und die sich vielleicht auch auf Instagram alle austauschen, die wissen ja schon viel mehr. Ne? Die wissen dann, okay, ich kann noch Immunologie. Ist ein Riesenfeld, wo ich immer so ein bisschen hilflos dastand und dachte, und aber wo kann ich das denn untersuchen lassen und so weiter? Und was kann ich denn da machen? Und ich glaube, da ist es jetzt halt schon total hilfreich, diesen Austausch zu haben, ne? Auf Instagram, vielleicht auch in Foren, aber ich glaube, auf Instagram geht das alles ein bisschen schneller und ist aktueller und so. Weil das so hilft, ne? Dass man nicht denkt, okay, dann machen wir jetzt das und wenn das nicht klappt, falle ich in ein Riesenloch. Dann geht es hier steil runter die Klippe und ich knall da unten auf und alles ist vorbei. Sondern ich weiß, nee, das ist wie so eine Wackelbrücke. Wenn das jetzt nicht klappt, dann gehe ich auf die nächste Stufe. Dann mache ich den nächsten Schritt. Und ich falle nicht die Klippe runter. Und wenn das nicht geht, dann weiß ich ja, haben wir gesagt, dann könnten wir noch das und das ausprobieren. Also, dass ich einfach ein Wissen habe um ganz viele, um unterschiedliche Optionen, die es gibt, damit ich nicht so tief falle, wenn es wieder nicht geklappt hat. Zumindest geht es mir so. Ne? Das kann natürlich auch anstrengend sein, zu wissen, okay, wir könnten, müssten das und das alles noch ausprobieren und machen und tun. Aber mir hätte und hat das einfach total geholfen, darum zu wissen. Ja, und ich konnte mich so besser entlanghangeln, ne? Von Versuch zu Versuch. Also ich weiß, häufig macht man ja dann Sachen, dass man die 3 Monate immer ausprobiert. Das hatte ich ja, wobei die Darmsanierung, die ich da gemacht habe, das ging ja sogar 6 Monate. Aber dass man dann zum Beispiel, keine Ahnung, mal 1, 2, 3 Versuche mit, was weiß ich, zum Beispiel Clomiphen macht oder 1, 2, 3 Versuche. Ich hatte ja dann Gynokardin und da einfach guckt, wie reagiert die Gebärmutterschleimhaut, wie reagiert der Schilddrüsenwert, das war bei mir ein Thema. Und ne, dass man sich das anguckt, das ist ja dann manchmal nicht nur ein Versuch, sondern eher so 2, 3, was ja auch für IVF oder ICSI gilt, ne, dass man einfach weiß, das ist jetzt, wir planen einfach mal mehrere ein, weil ich ja auch in einem natürlichen Zyklus mehrere Zyklen einplane. Ne? Ja, das fand ich eben auch nochmal einen wichtigen Punkt. Genau. Gab es Gedanken von Schuld oder Selbstzweifeln? Und wie bin ich damit umgegangen, war noch eine Frage. Oh ja, das habe ich aber auch, glaube ich, hier schon sehr, sehr erzählt. Also gab es natürlich sehr Scham, Schuld, Selbstzweifel, Neid, brauche ich euch alles nicht zu erzählen, das kennt ihr alles. Das war sehr da. Und auch, ob sich mein Blick auf meinen Körper verändert hat, weil das nicht geklappt hat. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beantworten würde. Ich weiß, dass viele von euch sagen würden, oh ja, und wie. Dass sie sogar richtig wütend sind, teilweise auf ihren Körper. Manchmal, ich glaube, Alina hat das gesagt, ne? Hier Poesie der Wünsche in einem meiner Podcast-Folgen. Sie hat dann angefangen, ihren Körper zu hassen. Und es bricht mir immer so das Herz, weil ich eben einfach immer denke, ich glaube, bin da irgendwie sogar richtig von überzeugt, dass der Körper nichts macht, um einen zu ärgern oder irgendwie sich extra querstellt oder nicht mitmacht oder so, sondern ich glaube, der handelt immer so, wie er das für das Beste hält. Und wir wissen ja oft gar nicht, was passiert klein, klein in den Zellen in unserem Körper. Und es ist vielleicht manchmal das, was der Körper macht, das Schlauste. Es ist nicht unbedingt das, was wir uns wünschen und was wir möchten. Aber es ist vielleicht manchmal für die Situation das Schlauste. Also ich glaube an eine unglaubliche Weisheit meines Körpers. Und ich glaube, dass wenn es nicht klappt, der Körper irgendwas anderes noch braucht. Oder manchmal weniger braucht. Oder was auch immer. Da muss man sich auf die Suche machen und seinen eigenen Weg finden. Das ist wahnsinnig anstrengend. Aber davon bin ich überzeugt. Deswegen hat sich mein Blick auf meinen Körper nicht verändert im Sinne von, oh Mann, wieso macht er das nicht, dass es da eine Wut war, sondern ich bin eher, habe eher versucht, immer noch mehr ins Gespräch zu gehen mit meinem Körper und ihm was zu geben und ihm zu danken. Ich habe ja sogar auch mal eine Gebärmuttersegnung gemacht, was ja viele auch vielleicht für abgedreht oder viel zu spirituell oder weiß ich nicht was halten. Aber ich hatte so einen starken Wunsch, meiner Gebärmutter was zurückzugeben. Es war, glaube ich, nach der 4. Fehlgeburt, weil ich dachte, meine Güte, was leistet meine Gebärmutter? Ne? Die hat jetzt schon 4-mal versucht, Leben zu erhalten und hat 4-mal Tod begleitet und wieder rausgelassen. Und auf eine Art macht unsere Gebärmutter das jeden Monat, wenn wir in der fruchtbaren Phase, also wenn wir fruchtbar sind, ne, in unserem, weiß ich nicht, vom Teenageralter bis zu den Wechseljahren, macht unser Körper das in der Regel jeden Monat. Abschied. Erst ein Willkommen heißen, ein Ermöglichen, ein Aufbau, dann wieder ein Abbau, dann wieder ein Abschied. Also es ist ja jeden Zyklus, wie lange auch immer geht, ist es ein Bereitstellen und ein Loslassen. Immer wieder. Oder halt ein Empfang, wenn es dann zu einer Schwangerschaft kommt. Und dann ernähren und einen Menschen wachsen und werden lassen. Das ist ein Wunder. Es ist so ein krasses Wunder. Deswegen hatte ich das nie, dieses wütend auf den Körper sein. Das will ich euch jetzt natürlich nicht absprechen. Ne? Wenn ihr das habt, dann habt ihr das. Und dann möchte ich euch das auch nicht nehmen oder bagatellisieren oder negieren. Aber dann könnt ihr euch das vielleicht mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten einmal angucken. Ja. Und das war übrigens eine Frage aus dem Publikum. Was ist der Unterschied? Oder macht es überhaupt einen Unterschied, ob es eine Psychologin ist, die sich auf Kinderwunsch spezialisiert hat oder die nicht auf Kinderwunsch spezialisiert ist? Und das hatte ihr auch schon mal bei Instagram erzählt oder geschrieben. Und da habt ihr mir jetzt auch rückgemeldet, dass ihr das ganz genauso empfindet oder halt diejenigen, die es mir rückgemeldet haben, dass es einen Riesenunterschied macht, weil es ein komplett anderes Verständnis ist, wenn das eine Frau ist, sage ich jetzt einfach mal, die das entweder selber schon erlebt hat oder die sich da so rein gefühlt und gefuchst hat und sich so darin hat ausbilden lassen, dass sie das wirklich nachvollziehen kann. Ich glaube sogar im Idealfall ist das jemand, der das schon erlebt hat, weil das ein ganz anderes Verständnis ist. Man muss sich nicht erklären. Und das ist ja das Anstrengende, dass man das Gefühl hat, man muss sich erklären. Und das hatte ich tatsächlich auch zwischendurch. Ich habe ja mit vielen, vielen unterschiedlichen TherapeutInnen zu tun gehabt, weil ich ja so viele Aus- und Weiterbildung gemacht habe im psychologischen Bereich während meiner Kinderwunschphase. Das heißt, ich bin an die unterschiedlichsten TherapeutInnen gekommen. Da waren Traumatherapeuten mit dabei, Gesprächstherapeuten, Gestalttherapeuten, alles Mögliche, Systemische. Und ich hatte, die waren alle wunderbar. Das soll überhaupt kein Bashing sein. Die haben mich wunderbar begleitet. Aber auf die Art, wie ich gerne verstanden worden wäre, hat das keine von denen. weil ich so viel erklären musste, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich rechtfertige mich hier in einer Tour. Und das fand ich anstrengend, weil ich wollte mich ja einmal nicht erklären. Ich wollte einen Raum haben, einen geschützten Raum und Rahmen haben, in dem ich mich nicht erklären muss, in dem ich verstanden werde. So, ne, eine der Begegnung zum Beispiel war, dass ich dann über eine meiner Fehlgeburten, ich habe die ja während meiner Weiterbildung dann eben auch gehabt und dadurch dann eben auch fair und bearbeiten können. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich nicht genau wusste, ob das jetzt einfach eine Missed Abortion war oder ob es sogar ein Windei war. Und dieses Windei, allein der Begriff hat mich sehr verletzt. Das habe ich auch in der Folge besprochen mit Janine. Das ist die Folge Queerer Kinderwunsch, wo sie halt diesen so guten Satz gesagt hat, es war mikroskopisch, aber für mich war es die Welt. Möchte ich einfach so stehen lassen, ne? Das ist so ein starker Satz, den Janine da gesagt hat. Und genau das ist es. Es kann ja sein, dass man einen Dottersack nur mini gesehen hat und ein Embryo gar nicht oder ganz wenig. Aber ich weiß nicht, ob er da war oder ob er nicht da war. Bei der dritten oder vierten Fehlgeburt. Und dann war da dieses Wort Windei und das war so, es tat so weh. Und ich habe das dann versucht, in der Therapie aufzuarbeiten, dass ich sagen wollte, das wird doch dem nicht gerecht, was ich gefühlt habe für dieses Kind, für diese Schwangerschaft, für das, was ich schon wahrgenommen habe. Und dann hat diese eine Therapeutin gesagt, ach, dann warst du scheinschwanger. Und das hat es noch schlimmer gemacht. Weil nein, ich war nicht scheinschwanger. Menschen können gar nicht scheinschwanger werden. Tiere können scheinschwanger sein, aber Menschen nicht. Und ein Windei ist keine Scheinschwangerschaft. Ne? Auch eine biochemische Schwangerschaft ist keine Scheinschwangerschaft. Da wird das wird alles dadurch so klein gemacht. Und das meint natürlich niemand böse, aber das ist verletzend. Und ich glaube, sowas passiert einem nicht, wenn man von einer Therapeutin begleitet wird, die das selber erlebt hat, die selber genau weiß, was da los ist und im Bilde ist. Damit meine ich nicht, dass sie jedes Medikament in- und auswendig kennen muss. Das ist ja keine Medizinerin. Aber dass sie die emotionale Situation wirklich nachvollziehen und nachempfinden kann. Und deshalb rate ich immer zu BKID, ne, oder BKID. Oder halt eben, dass ihr euch bei mir meldet. Ich begleite ja auch wieder online, zwar nur, aber begleite ich eben auch. Also wenn ihr da jemanden sucht, dass ihr euch... Vielleicht habt ihr auch eine ganz tolle Therapeutin oder einen Therapeuten, eh schon, und der ist nicht darauf spezialisiert, aber es passt trotzdem total gut, dann ist das wunderbar. Meine Erfahrung einfach nur, dass ich für das tiefe, tiefe Verständnis mir jemanden gewünscht hätte, der das selber kennt und der das selber durchgemacht hat irgendwie und erlebt hat und dadurch das einfach besser nachvollziehen kann. Ja, das war mir einfach noch super, super wichtig. Jetzt gucke ich mal einmal ganz kurz auf die Zeit, wie lange... Ach, so geht ja noch 17 Minuten, da kann ich noch ein bisschen mehr erzählen. Ne? Meine Stimme ist einfach so dünn, es tut mir so leid. Das wird hoffentlich demnächst mal wieder besser. Aber ich glaube, ich hatte wirklich eine richtige Grippe. Dann war noch eine Frage. Wie hat der Kinderwunsch meine Beziehung und auch mein soziales Umfeld beeinflusst? Hat er. Also wirklich ja so weit, dass ich manchmal froh war, dass da dann irgendwann Corona war. Das war ja schon dann sehr gegen Ende meines Kinderwunsches, wo ich dann ja auch wirklich einfach echt fertig war und wo es mich wirklich runtergebettelt hatte. Und ich dann auch mit Neid viel zu tun hatte und ich dann einfach Schwierigkeiten hatte, rauszugehen manchmal, also im Sinne von unter Leute. Ich hatte unglaubliche Angst, auf meinen Kinderwunsch angesprochen zu werden, wenn ich da, das gerade vielleicht eine Runde ist, wo ich nicht drüber sprechen möchte. Ich hatte unglaublich Angst vor Schwangerschaftsverkündung, wenn ich auf Leute treffe. Ich hatte unglaublich Angst auf Blicke, auf meinen Bauch, weil ich hatte eben zugenommen. Ich habe 10 Kilo ungefähr zugenommen in meiner Kinderwunschphase. Ich habe es immer mal wieder versucht abzunehmen, aber auch dann irgendwann einfach nicht mehr geschafft und auch nicht oft nicht die Kraft dann dazu gehabt, jetzt darauf auch noch zu achten. Man verzichtet ja sowieso schon auf so vieles im Kinderwunsch. Und dann auch noch auf Süßigkeiten und Nervennahrung. Das habe ich nicht geschafft. Und ich hatte eben immer Angst auf Blicke, vor Blicken und vor Kommentaren. Entweder, na, ist das ein Schwangerschaftsbäuchlein, aber eben auch ein bisschen zugenommen. Ne? Ich würde das nie andere Leute fragen, ich würde das nie anderen Leuten sagen, aber ich bin das schon ein paar Mal gefragt worden. Voll ätzend. Also als wenn man das finde ich einfach so eine bescheuerte Frage. Also wenn man das nicht selber als allererstes merkt. Ich merke doch sofort, wenn eine Hose kneift. Da muss ich ja noch nicht mal groß auf die Waage steigen, aber ich weiß doch, wann ich wie wo zunehme. Und dass ich ein bisschen zugenommen habe oder was auch immer. Das sieht man doch selber als allererstes. Es ist jetzt nicht so, dass mich jemand fragt, kann das sein, dass du zugenommen hast? Und ich sage, nein, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber herzlichen Dank, dass du mich darauf aufmerksam machst. Es geht mir jetzt viel besser damit. Das ist für eine bescheuerte Frage, oder? Ich kann mich gerade auch ein bisschen reinsteigern, ehrlich gesagt. Also, so, und manchmal wird man das nicht gefragt, aber man sieht es an den Blicken. Und da war ich einfach froh, dass ich da manchmal gar nicht unter Leute musste, weil ich dem dann echt aus dem Weg gehen konnte. Oder auch schwangere Freundinnen oder so, ne? Obwohl meistens habe ich mich dann irgendwann wirklich auch mitgefreut für die Freundin, muss ich sagen. Es war am Anfang oft ein Stich, aber eigentlich habe ich mich dann irgendwann gefreut, weil das war dann ja einfach auch ein Wunder und da kommt ein Kind auf die Welt. Das war dann schon immer irgendwann eigentlich ganz schön. Aber, ach ja, gerade so Fragen, Blicke, Kommentare, Verkündungen, da habe ich einfach Angst vor gehabt. Und ich bin meistens schon mit einem einfach nur irgendwo hingehen und man sieht wieder eine Schwangere. Oder irgendwo hin eine Zeitung aufmachen oder Instagram durchscrollen und da ist wieder irgendeine prominente Schwangere. Es wartet und lauert ja überall an jeder Ecke auf einen. Und das hat es wirklich anstrengend und schwierig gemacht. Und eben auch im sozialen Umfeld fand ich es dann einfach total schwierig. Oder auf der Arbeit, ne? Erzählt einem wieder einer, ja, hier, ich werde Papa oder was auch immer. Und das sind dann halt Stiche. Ja, und die Partnerschaft, da habe ich ja auch eine extra Folge zugemacht, da könnt ihr natürlich gerne nochmal reinhören, wenn euch das interessiert, weil ich will da natürlich jetzt auch nicht immer alles komplett wiederholen, ne? Ja, und gab es Momente, in denen ich mich trotz Unterstützung sehr alleine gefühlt habe. Auf jeden Fall, ja, tatsächlich. Weil ich eben, und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ich habe einen wunderbaren Mann, ich habe eine wunderbare Familie, ich habe wunderbare Freunde, aber selbst die wussten ja auch oft nicht, was sie sagen sollen und waren mit ihrem Latein am Ende oder wussten oder haben Sachen gesagt, die vielleicht auch von außen betrachtet überhaupt nicht schlimm sind, die mich aber trotzdem verletzt haben. Und wie erwähnt, ich habe mit sehr, sehr vielen Therapeuten und Therapeutinnen zu tun gehabt, aber ich habe mich trotzdem manchmal nicht verstanden gefühlt. Ich habe mich, das hat Bettina gesagt in der Folge Ein Leben ohne Kind, dass sie eben gesagt hat, man fühlt sich unverstanden, man ist unverstanden. Und das ist es. Man ist unverstanden. Unter Gleichgesinnten ist man manchmal, jeder empfindet das anders, aber da ist man manchmal nicht unverstanden. Und wenn man Glück hat, findet man halt eine psychologische Begleitung, die das komplett versteht. So, ne? Und man kann sich idealerweise auch im Freundes-, Familienkreis, in der Partnerschaft gehalten fühlen. Und trotzdem ist man mit diesem ganz eigenen individuellen Schmerz und dem Verlust, und das muss noch nicht mal eine Fehlgeburt sein, sondern einfach das Ausbleiben der Schwangerschaft ist für mich ein Verlust, einfach eben auch alleine. Irgendwie muss man das ja aushalten in sich drin, in der Seele, im Körper. Und das kann man natürlich teilen und versuchen zu lindern, indem man darüber spricht und indem man vielleicht Methoden, Möglichkeiten, Wege, Rituale findet, um das auszuhalten. Aber auf eine Art ist man damit immer irgendwie auch alleine. Und zwischendurch fühlt man sich eben auch sehr, sehr alleine. Gerade wenn dann eben auch noch in der Kinderwunschbubble, wo man sich ja eigentlich verstanden fühlt, aber wieder einer oder gleich mehrere schwanger werden, dann fühlt man sich ja auch oft so abgehängt. Ich habe mir dann immer versucht, diesen Satz vorzusagen, mantraartig. Ich glaube, Marlon Brando hat das gesagt. Auf deinem ganz eigenen individuellen Lebensweg kannst du nicht überholt werden, weil es ist deiner und niemand geht den so wie du. Das habe ich mir immer versucht zu sagen, das ist hier mein Weg und ich werde nicht überholt. Und trotzdem hat es sich manchmal so angefühlt, dass ich wieder abgehängt worden bin, wieder überholt worden bin. So, und das ist halt einfach brutal, ne? Genau. So, ich muss mal einmal noch mal gucken, ich habe mir so unterschiedliche Notizen gemacht. Ach genau, eine Frage war, ob das ein Wettbewerb ist, wie viele Eizellen gewonnen werden. Wie würdet ihr das beschreiben? Ist das ein Wettbewerb? Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass, auch wenn es nicht unbedingt ein Wettbewerb ist, aber dass es sowas ist wie, ja scheiße, die hat irgendwie 8 Eizellen gewonnen bei der Punktion und die hat 14 und die hat 21. Und dann gibt es halt Frauen, die kämpfen darum, überhaupt eine reife Eizelle zu bekommen, zu punktieren. Und können dann nur hoffen, dass die eine einigermaßen gute Qualität hat und befruchtet werden kann. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass einige Klientinnen dachten, also dass die Erwartungshaltung so eine andere war. Wenn dann irgendwo bei Instagram wieder steht, heute Punktion und 14 oder 21 Eizellen, wir können ganz viele einfrieren, dass man so fast denkt, okay, das ist jetzt, da kann ich von ausgehen, dass das so viele Eizellen sind. Und dass das aber, egal unter welcher Stimulation, jetzt nicht selbstverständlich ist. Je nachdem, wie alt man ist, je nachdem, was man mitbringt, ist das eben überhaupt nicht selbstverständlich, so viele Eizellen zu ernten, sagt man ja, glaube ich, wirklich. Ne? Sondern ja, dass es eben auch wirklich einige Frauen gibt, die sind froh, wenn sie eine Unterstimulation bekommen. So, genau, das wurde ich gefragt. Und ob man Klientin vielleicht irgendwann auch sagen soll, dass sie jetzt den Wunsch loslassen sollen nach einer gewissen Zeit. Dass das vielleicht sogar eine Verantwortung ist von Ärzten und von Therapeutinnen, das zu sagen. Und da bin ich mir selber unschlüssig. Also von ärztlicher Seite wird das wohl gemacht, dass die eben sagen, nee, das ist jetzt auch unfair, wenn wir den Patientinnen hier immer noch mehr Geld aus der Tasche ziehen. Es ist auch unsere Verantwortung, denen zu sagen, ich glaube, das ist jetzt hier nicht mehr ihr Weg. So, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Aber ich weiß immer nicht, ob das wirklich was bringt, weil dann kann man ja theoretisch in eine andere Klinik gehen. Und ich persönlich war noch nicht an dem Punkt, aber ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde, weil das wäre für mich zu übergriffig. Das ist nicht meine Entscheidung, das ist nicht mein Leben. Wie lange jemand Kraft hat, Ressourcen hat zu kämpfen darum, das entscheidet diejenige selbst. So mit Partnerin zusammen vielleicht. Aber da würde ich mir nie was anmaßen. Ich gucke natürlich immer, wo steht diejenige und möchte und kann die noch. Oder zwingt sie sich weiterzumachen, aus welchen Gründen auch immer. Das kann man natürlich ergründen. Ne? Aber dass ich jetzt jemandem raten würde, den Wunsch loszulassen, das würde ich, glaube ich, nie machen. Würde ich jetzt sagen, das steht mir nicht zu. Ja. Genau, und dann war noch die Frage, wie ich Frauen begleite und motiviere, weiterzumachen. Und auch das mache ich eigentlich nicht. Also es gibt so diesen Satz, in meinen therapeutischen Ausbildungen habe ich das öfter mal gehört, wenn die Therapeutin mehr arbeitet oder härter arbeitet als die Klientin, dann läuft was falsch. Es gibt diese Situation, wo man das Gefühl hat. Und natürlich bin ich grundsätzlich ein optimistischer Mensch, ein Mensch, der gerne Mut macht, der gerne unterstützt und so weiter. Aber ich sehe mich nicht als Cheerleader, glaube ich. Auch das bin ich manchmal ganz gerne, muss ich sagen. Aber ich finde, das ist nicht meine Aufgabe, weil es ist ja immer wichtig zu gucken, wo steht die Frau gerade. Und manchmal ergibt sich aus dem Gespräch automatisch, dass sie wieder eine Hoffnung entwickelt, dass sie eine Motivation entwickelt, dass sie weitermachen möchte. Aber genauso legitim ist eben ja auch, wenn sie sagt, ich kann nicht mehr, möchte nicht mehr. So, weil dann braucht sie vielleicht einfach gerade eine Pause. Oder aber sie möchte wirklich loslassen. Und dann ist das ihr Weg, dann ist das ihre Entscheidung. Ne? Und da gehe ich natürlich mit. Ne? Also ich möchte niemanden irgendwie zu irgendwas überreden, sondern gucke natürlich immer, wo steht die Person gerade? Und was ist jetzt für den Lebensweg und für den Lebensabschnitt das Passende und das Richtige? Ich weiß natürlich nicht, ob man das immer zu 100% weiß in dem Moment, aber man kann natürlich immer nur so handeln, wie es sich in dem Moment gut und richtig anfühlt. Und man kann es natürlich ein bisschen abgleichen mit der inneren Oma, von der ich auch immer mal wieder gerne erzähle, ne? Und sich überlegen, wie würde ich darüber denken, wenn ich 80 bin? Wie würde ich dann auf diese Zeit gucken? Das kann ja auch manchmal noch so ein kleines bisschen helfen oder eine Orientierung sein. Genau, ich glaube, ich mache für hier und jetzt erstmal einen Punkt und einen Haken hinter. Und wenn ihr aber Fragen habt, könnt ihr mir die jederzeit schicken. Entweder per E-Mail, die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes. Da könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen, genauso aber auch über Instagram. Da könnt ihr mir sowohl Fragen stellen, als eben auch, wenn ihr Interesse zum Beispiel habt an der Begleitung oder wenn ihr Feedback geben wollt. Und Feedback, natürlich freue ich mich auch immer drüber. Je nachdem, wo ihr es hört. Ne? Zum Beispiel bei Apple Podcasts könnt ihr natürlich 5 Sterne vergeben. also ihr könnt auch weniger vergeben, aber ich freue mich über 5, eine Bewertung, eine Rezension schreiben. Bei Spotify sind das so Kommentare, da könnt ihr auch Sterne vergeben. Also macht das gerne, das hilft natürlich, dass auch andere den Podcast finden. Ihr könnt den natürlich sehr, sehr gerne teilen mit Freunden, Freundinnen, Verwandten, Bekannten, KollegInnen, was auch immer. Und abonnieren, da würde ich mich natürlich drüber freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Alles, alles Liebe!